Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Thema unserer heutigen Lebenshilfe, was ich bin und habe, wie Gnade mein Leben gestalten kann. Auch die weniger Bibelfesten unter uns, die haben schon mal vom Evangelium der Brotvermehrung und der Speisung der 5000 gehört. Und die Kirchgänger unter den Katholiken, die kennen den Satz aus dem Hochgebet, in dem es heißt, dass wir uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, und was haben die Brotvermehrung und die Eucharistiefeier hier in diesem Sinne miteinander zu tun? Und was, bitteschön, hat Gnade mit dem zu tun, was ich bin und was ich habe? Tja, zugeschaltet aus Mannheim ist uns dazu Herr Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung, ICPE-Mission. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation. Seit über 20 Jahren ist Michael Papenkort für ICPE vollzeitlich tätig. Er geht dazu zum Beispiel in Gemeinden und Gruppen, hält dort Vorträge oder Workshops, deren Ziel immer eine neue, persönliche, ja sogar intime und tiefere Beziehung mit dem Auferstandenen ist. Das ist eine Begegnung, kann ich Ihnen versprechen, die Sie im Innersten verwandeln wird. Natürlich die Begegnung mit dem Auferstandenen, aber auch mit Herrn Papenkort. Das ist immer ziemlich erhellend. Herr Papenkort, hallo, grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Miller.
Na, das war doch eine Einleitung, oder?
Das war wunderbar.
Ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder bei uns in der Lebenshilfe sind. Herr Papenkort, machen wir es kurz. Sie haben ein Impulsreferat vorbereitet, was ich bin und habe, wie Gnade mein Leben gestalten kann. Die Hörerinnen und Hörer, die spitzen jetzt schon die Ohren. Und liebe Hörerinnen und Hörer, spitzen Sie auch schon mal den Bleistift nach dem Impulsreferat. Gebe ich die Hörernummer durch und dann können Sie anrufen bei uns in der Sendung und Herrn Papenkort Ihre Fragen stellen. Herr Papenkort, bitteschön.
In den Evangelien gibt es eine Person, die wir, die meisten jedenfalls von uns, regelmäßig übersehen. Diese Person wohnt in der Johannesstraße, Haus Nummer 6. Und aus dieser Johannes, also aus dem Johannesevangelium, möchte ich gerne so ein paar Verse vorlesen, weil die ganze Sendung sich tatsächlich um dieses ein bisschen dreht. Jesus geht an das andere Ufer des Sees von Galiläa, See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgt ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg, setzte sich dort mit seinen Jüngern hin. Das Pascha, das Fest der Juden, war nah. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagt zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagt, lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich, es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Das Erste, was uns auffällt in diesem Evangelium, ist die Menschenmenge. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen. Warum folgt ihm die Menge? Die vielen, weil sie etwas von ihm bekommen. Nicht? Die große Menschenmenge, diese 5000, ich meine diese 5000 Männer, da waren bestimmt auch Frauen und Kinder, also waren es wahrscheinlich mehr als 5000. Aber wir sprechen heute einfach mal über die 5000. Und diese 5000 folgen Jesus, weil sie von ihm etwas bekommen. Das ist heute auch noch nicht ganz viel anders. Viele, viele, viele folgen Jesus, weil sie von ihm etwas bekommen. Sie erhoffen, ewiges Leben von ihm zu bekommen, ein bisschen Segen, ein bisschen Extrasegen, ein bisschen Schutz. Das gibt ihm uns Sinn fürs Leben, aber wir bekommen etwas von ihm. Und so viele und auch immer wieder etwas in uns hat als Motivation dafür, Jesus nachzufolgen, dass ich da etwas bekomme. Da kriege ich was mit. Ich nehme etwas. Aber wir tun natürlich auch etwas für ihn. Aber selbst wenn wir etwas für ihn tun, selbst wenn wir etwas von unserer so kostbaren Zeit geben oder von unserem sogar höchsten Gut, von unserem Geld ihm etwas geben, selbst dann ist da der Gedanke, was bekomme ich dafür, immer irgendwie auch im Hintergrund wieder da. Das Wichtigste daran bleibt allerdings, dass wir selbst bestimmen, was wir geben, wann wir geben, wie viel wir geben. Und dieses ist für uns ganz wichtig, dass wir in Kontrolle bleiben. Daran hängen wir ein Stück fest. Wir fühlen uns, die meisten fühlen sich in der Menschenmenge eigentlich ziemlich wohl. Jetzt sitzen die da und haben lange zugehört und Jesus sieht, dass die Hunger haben. Und dann nimmt er sich den Philippus beiseite und sagt, hör mal Philippus, was ist denn so deine Lösung für das Problem? Wie kommen wir an genügend Brot für diese 5000 Leute? Und sagt Philippus, das kannst du gleich vergessen. Noch nicht mal 200 Denare würden ausreichen. Das ist schon eine Handvoll Geld. Wenn wir auch nur jedem so ein Stückchen Brot geben wollen. Was Philippus sagt, das geht gar nicht. Und was Philippus aussagt, es sei denn, wir kriegen ganz viel und ganz große Hilfe von irgendwie außerhalb, von irgendwie von woanders. Aber hör mal, Jesus, ne, lieb und nett, aber das kannst du vergessen. Das geht nicht. Und während Philippus das gerade noch sagt, kommt jetzt der Andreas anmarschiert. Und dieser Andreas hat einen kleinen Jungen im Schlepptau und sagt, hier ist der kleine Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie diese 5000 Männer da sitzen, wie kommt eigentlich der Andreas an diesen kleinen Jungen? Nun könnte man ja annehmen, dass die Apostel, die Jünger ausgeschwärmt sind, geguckt haben, wo sie kleine Kinder, die sie nicht wehren können, finden, die eventuell irgendwelches Brot in der Tasche haben und die werden dann zwangsabgeführt zu Jesus gebracht. Das ist natürlich Blödsinn. Das kann nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass der Andreas da durchs Gelände gelaufen ist und irgendwie jemanden gesucht hat. Ich denke, der kleine Junge hat sich freiwillig gemeldet. Er sieht, dass da, ne, wir brauchen was zu essen. Und jetzt hat dieser kleine Junge in seinem, von mir aus, Rucksack 5 Brote und 2 Fische. Und jetzt sucht er einen Ansprechpartner und dann sieht er eben einen von diesen Jüngern, einen Apostel Andreas, und sagt, hör mal, ich habe hier 5 Brote und 2 Fische. Und dann kann man sich vorstellen, dieses wunderbare, freudige, nette, väterliche Lächeln auf Andreas' Gesicht. Ach, guck mal, es war ein der hat ein tolles Herz, dieser kleine Junge. Guck mal, ne, das, was er hat, das möchte er gerne geben. Braucht kein Mensch wirklich, das macht doch keinen Unterschied. 5 Brote für 5000 Leute, aber ist doch, ach, guck mal, der Junge, der ist wirklich nett. Und dann kann man sich vorstellen, wie der Andreas sagt, lieber Junge, das hast du ganz toll gemacht, aber hör mal, mit den 5 Broten gehst du besser nach Hause, deine Familie wartet bestimmt schon. Nee, sagt der Junge, ich will mit diesen 5 Broten zu Jesus. Und da kann man sich vorstellen, wie so ein bisschen ein Gespräch da entsteht zwischen Andreas und dem kleinen Jungen. Und der Junge gewinnt wohl irgendwie. Jedenfalls nimmt der Andreas ihn an der Hand und bringt diesen kleinen Jungen zu Jesus. Und dann kam er sich wieder, ich stelle mir jedes Mal das Gesicht von diesem Andreas in der Geschichte vor, wie er zu Jesus kommt und sagt, hör mal, ne, guck mal hier, der kleine Junge, wirklich nett, goldenes Herz. Ne, sag dem noch einen schönen Gruß, ne, segne sein Brot noch ganz besonders und dann schicken wir ihn nach Hause, weil was um alles in der Welt sollen wir mit 5 Broten hier anfangen? Und dann würde ich mir vorstellen, wie Jesus da sitzt in all seiner Güte und Weisheit, diesen wunderbaren kleinen Jungen betrachte mit seinem goldenen Herzen, ne, der einfach so ganz naiv und kindlich halt sein Brot da zusteuern will. Und wie Jesus dann zu diesem Jungen sagt, ach guck mal, das ist aber richtig gut, du wirst bestimmt mal ein ganz toller Mann mit so einem tollen Herzen, aber guck mal, du, die 5 Brote, die helfen uns überhaupt nicht weiter, ist zwar nett, aber wir brauchen hier irgendwas Großes, wir brauchen so eine Bäckerei oder so ein paar LKWs mit Brot, so 5 Brote, ne, kannst du behalten. Was uns wundern muss, ist, dass Jesus genau dies nicht tut. Dass Jesus genau eben das, was wir eigentlich eher tun würden, genau das nicht tut. Ganz am Anfang im Evangelium haben wir gehört, ne, wo Philippus sagt, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Und dann sagt Jesus, dann heißt es im Evangelium, das sagte Jesus aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Denn er, Jesus, selbst wusste, was er tun wollte. Jesus wusste, was er tun wollte. Und jetzt ist dieser kleine Junge da und Jesus schickt ihn nicht weg. Ich denke, es hilft uns, wenn wir uns versuchen, das ein bisschen bildlich vorzustellen. 5 Brote und 5000 Leute. 5000 Leute und 5 Brote. Und Jesus schickt ihn nicht weg, sondern Jesus nimmt das Brot und sagt Dank, steht heute bei uns im Evangelium. Jesus nimmt das Brot und sagt Dank. Diese Erzählung von der wunderbaren Brotvermehrung ist, ich glaube, das Einzige, was in allen 4 Evangelien vorkommt. In den 3 anderen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, nimmt Jesus das Brot und segnet es. Und das griechische Wort für das Segnen ist Eulogesen oder Benedicere im Lateinischen. Aber hier im Johannesevangelium nimmt Jesus das Brot und sagt Dank. Und das griechische Wort für Dank sagen, ist Eucharistesas. Das ist das Wort, von dem Eucharistie kommt. Und das Wort ist hier nicht einfach zufällig reingerutscht. Dieses Wort wird ein sehr zentrales Wort in diesem Teil des Evangeliums. Und es gibt diesem ganzen Geschehen eine ganz eigene und eine besondere Tiefe. Es bringt Anklänge und Hinweise, es deutet auf die Eucharistie hin. Kommen wir gleich nochmal drauf. Warum, fragen wir uns bestimmt, warum schnipst Jesus nicht einfach mit den Fingern da 5000 Leute füttern und Jesus schnipst und wumm hat jeder wunderbarerweise ein Stück Brot auf seinem Schoß? Warum füttert Jesus die Leute nicht einfach mit seinem, ich schnipse in die Finger, Bang, Wunder, jeder hat was zu essen? Und warum schickt er den kleinen Jungen mit diesen unscheinbaren Broten nicht nach Hause? Und hier kommen wir, denke ich, zu dem Kern von dem, was wir heute Morgen anschauen möchten. Seine wunderbare und für uns so wichtige Wahrheit, die der heilige Thomas von Aquin so formuliert, natürlich in Latein. Gratia non tollat naturam, sed perficiat. Auf gut Deutsch heißt das, Gnade zerstört die Natur nicht, sondern vollendet sie vielmehr. Gnade zerstört die Natur nicht, sondern vollendet sie vielmehr. Gnade zerstört die Natur nicht, Gnade beseitigt die Natur nicht, schiebt sie nicht beiseite, Gnade vernichtet die Natur nicht, Gnade vertilgt die Natur nicht, Gnade achtet die Natur nicht gering, sondern Gnade vollendet die Natur. Jetzt ist das natürlich zunächst einmal sehr theoretisch. Aber die Natur hier, das ist das, was ich bin und habe. Das, was ich bin und habe, gehört auch zu der Natur hier. Das heißt, das, was ich bin und habe, ist nicht unscheinbar, ist nicht zu klein, ist nicht lächerlich, es ist nicht blöd, es ist nicht unfähig, etwas wirklich Großes zu tun, wenn ich es, so wie der kleine Junge, diesem Jesus gebe. Wenn Jesus sagt, oder wenn hier steht im Evangelium, dass er wusste, was er tun wollte, dann ist, glaube ich, genau das, was wir gerade besprochen haben, das, was Jesus tun wollte. Er wollte die 5000 Leute füttern mit dem, was wir haben. Wie immer unscheinbar klein das auch ist. Und es geht. Diese 5 Brote und 2 Fische sind eben nicht zu gering, sind eben nicht zu wenig, sind eben nicht lächerlich oder blöd oder zu alt oder zu jung oder sonst irgendwas, um 5000 Leute zu füttern. Wenn wir es Jesus geben. Denn schauen Sie, Jesus zaubert nicht. Jesus verwandelt. Nicht darum, auch wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir zur Messe gehen, dann sitzen wir nicht tief meditierend um einen leeren Tisch, sondern wir bringen Brot und Wein zu einem Altar. Dieses, was dieser kleine Junge hier macht, ist etwas ganz Großes. Dieser kleine Junge, den wir meistens übersehen, der ist nicht zufällig da reingerutscht, damit das Evangelium ein bisschen bunter wird. Dieser kleine Junge ist wirklich ein großer Held und ein Riesenvorbild für uns. Denn er macht uns vor, wie unsere Natur, das, was wir sind und haben, wie klein es auch ist, groß genug ist, wenn wir es Jesus geben, dass er damit 5000 Leute füttern kann. Und wenn wir das zulassen, jeden Tag. Das, was wir haben. Aber dieser kleine Junge, wenn ich dieser kleine Junge gewesen wäre und wenn ich ein gutes Herz hätte, dann wäre ich mit meinen 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus gegangen, hätte gesagt, Mensch Jesus, ne, der Hunger der Leute hier lässt mich auch nicht kalt, möchte ich auch was dazu beisteuern. Hier hast du 4 Brote und 1 Fisch. Ja, weil wenn ich für 5000 Leute meine 5 Brote hier abgebe, dass für mich dann nichts bleibt, ist ja mal klar. Und ich muss mich auch ein bisschen um mich selber kümmern. Also hätte ich einen Teil abgegeben, auf keinen Fall alles. Und das Große unseres kleinen Helden liegt tatsächlich an dem Punkt, dass er alles abgegeben hat, ohne zu schauen, dass für ihn noch was bleibt. Denn der Kleine wusste nicht, dass nachher noch 12 Körbe eingesammelt werden. Das war auch nicht der Deal. Dieser kleine Junge hat in großer Freiheit, freiwillig, alles abgegeben. Und jetzt ist für ihn dann der Weg frei, zu sehen, was Gnade mit dem macht, was so klein und winzig und unscheinbar ist. Dieser kleine Junge hat jetzt erlebt, was Gnade mit unserer Natur machen kann, wenn wir ihm alles geben, wenn wir Gnade zulassen. Jetzt hatten wir gerade gesagt, dass in der Eucharistie wir nicht einfach da tief meditierend vor einem leeren Tisch sitzen, sondern Brot und Wein zu einem Altar bringen. Aber wir bringen nicht nur Brot und Wein. Und das ist etwas, das wir manchmal nicht wirklich auf dem Zettel haben. Ein kurzer Satz aus unserem geliebten Katechismus, wenn Sie das nachschauen möchten, die Artikelnummer ist 2031. Im Leib Christi, den wir bilden und in Verbindung mit der Darbringung der Eucharistie, bringen wir uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer dar, das Gott gefällt. In Verbindung mit der Darbringung der Eucharistie bringen wir uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer dar, das Gott gefällt. Der Katechismus zitiert hier eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 12, in Vers 1, wo das genau das drin steht. Hier sagt die Kirche aber nicht, dass mit der Darbringung der Eucharistie wir einen Teil von uns selbst darbringen, sondern ganz schlicht und umgreifend bringen wir uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer dar. Das heißt, in jeder Eucharistiefeier bringen wir Brot und Wein und uns selbst auf dem Altar mit Christus zum Opfer dar. Wir sind eingeladen in der Eucharistie, uns mit hineinzugeben in Jesu Opfer am Kreuz. Das ist, nicht, wir sind seit unserer Taufe auch Könige, Propheten und Priester. Nicht wieder geweihte Priester, natürlich nicht, aber wirklich auch Priester. Und zwar ist unser priesterlicher Dienst, dass wir uns selbst darbringen, genauso wie Jesus sich selbst dargebracht hat. Und dazu sind wir in jede Eucharistiefeier eingeladen. Wir werden nicht dargebracht, ne? Nicht von jemand anders. Wir bringen uns selbst dar. Meistens bringen wir in der Eucharistiefeier alles Mögliche auf den Altar. Unsere Schwiegermutter, unsere Kinder, unsere Enkel, unseren Ehemann, unsere Ehefrau, unsere Krankheiten und Wehwehchen. Wir bringen unsere Sorgen und Ängste, wir bringen unsere Zukunft, doch nicht wirklich uns selbst, weil wir gerne die Kontrolle behalten. In den anderen Evangelien, da gibt es auch jedes Mal, habe ich erzählt, diese wunderbare Brotvermehrung. Dieser kleine Junge kommt aber nur bei Johannes vor. Bei den anderen drei Evangelien sagt Jesus, na, hör mal, Leute, wo kriegen wir hier Essen her? Oder die Jünger kommen hin und sagen, hör mal, Jesus, die Leute haben Hunger, schick die weg irgendwo in die Dörfer. Und dann sagt Jesus jedes Mal selber, sagt er, sagt er, gebt ihr ihnen mal zu essen. Nö, sagen die Jungs, das geht gar nicht. Guck mal, was du da für alles brauchst. Ein Riesenproblem, können wir gar nicht lösen. Und sagt Jesus, was habt ihr denn an Brot? Und dann rücken die Jünger raus und sagen, ja, wir haben hier 5 Brote. Die sind damit nicht freiwillig nach vorne gekommen, so wie dieser kleine Junge. Diese Jünger, die rücken das, was sie selber haben, nur ganz zögerlich raus und nach Aufforderung. Die haben ihre 5 Brote in der Tasche und sagen, hör mal, Jesus, schick die Leute mal in die umliegenden Dörfer. Aber gib denen nicht unser Brot. Natürlich haben die Jünger auch das Geheimnis unseres kleinen Helden, nicht dieses kleinen, großen Jungen, später entdeckt. Aber ich denke, für uns eine wirkliche Frage, wenn wir dieses Evangelium lesen, ist, wo bin ich eigentlich zu Hause? Bin ich bei der Menge, die Jesus folgt, weil da kann ich was, da kriege ich was, ne? Segen, Schutz und ewiges Leben? Oder bin ich bei den Jüngern? Ich schicke die Leute, geh mal, sucht euch was zu essen irgendwo anders, nehmt nicht meins. Die Jünger, die nur ganz zögerlich rausrücken, was sie haben, nach Aufforderung, nachdem Jesus gesagt hat, hör mal, was habt ihr denn? Oder bin ich eher bei diesem kleinen Jungen, der freiwillig nach vorne kommt und nicht einen Teil von dem gibt, was er ist und hat, sondern alles. Und dann erlebt, was Gnade damit tun kann. Dieser kleine Junge weiß allerdings auch, dass ich den Herrn nicht ausprobieren kann. Nicht? Ich kann nicht sagen, ah, okay, ich probiere das mal aus mit dieser Gnade und was alles passieren kann. Wunderbar, mal gucken, wenn ich in diesen Topf 3 von meinen 5 Broten werfe, mal gucken, wie viel daraus wird. Und die Antwort ist ganz einfach, daraus wird gar nichts. Gott lässt sich nicht ausprobieren, er lässt sich nicht versuchen. Dieser kleine Junge wusste das. Darum gibt er gleich alles. Dieser kleine Junge hat keinen Namen. Da ist Jesus, Philippus, Andreas, Petrus. Dieser kleine Junge hat keinen Namen. Könnte mein Name sein Name werden? Könnte es wenigstens eine Sehnsucht in meinem Herzen sein, diesen Platz dieses kleinen Jungen einzunehmen? Nicht, da hört man schon so langsam im Hintergrund anrauschen, diesen berühmten Satz, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Nun ist allerdings dieses kleine Kind hier riesengroß. Ein wirklich tolles Vorbild für uns Erwachsene. Vorbilder, die Ähnliches getan haben, gibt es ganz viele. Da können wir direkt vorne anfangen in der Heiligen Schrift und dann, keine Sorge, das machen wir nicht alles heute Morgen, aber so 1, 2, 3 möchte ich einfach kurz erwähnen. Der eine, Noah. Noah, ein ganz einfacher Mann. Noah hört irgendwann mal, wie dieser Gott zu ihm spricht. Und er sagt ihm, hör mal Noah, bau mal ein Schiff. Sagt Noah, na klar, baue ich ein Schiff. Das machen alle Leute, die auf einem Land wohnen, wo in Sichtweite weder Fluss noch Wasser noch See noch Ozean ist. Warum soll ich bitte schon ein Schiff bauen hier? Aber Noah tut einfach, was der Herr ihm sagt. Er lässt sich darauf ein. Und das braucht jetzt nicht viel Vorstellungskraft, was wohl die Nachbarn über diesen verrückten Noah gedacht haben. Der ist doch bekloppt. Der baut ein Schiff hier mitten auf dem Land. Sag mal, hat der sie noch alle? Und Noah war der Verlust seines Ansehens nicht so wichtig, dass er sagt, naja, lieber Herr, okay, wunderbar, ne? Das mit der Gnade und alles geben, schön, schön, aber nee, 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 mein Ansehen muss ich behalten. Und bumm, gebe ich 4 Brote anstatt 5. Das so ein Teil, denke ich, da ist bei uns in den Gemeinden, ne, und bei uns selbst immer auch ein Stück weit mit unterwegs. Was, wenn ich das mache, denken denn die anderen? Gut, dann gebe ich deswegen die 5 Brote eben nicht. Dann mache ich das bei dieser Eucharistie dann eben nicht, mich ganz damit hinein. Nein, nein, nein. Noah, alles gegeben. Und so groß geworden. Noah war jetzt auch nicht der, der irgendwie sehr hervorstehend war durch seine immensen Fähigkeiten, was der gelernt, studiert und keine Ahnung hatte. Nein, nur ein einfacher Mann, der seine 5 Brote gegeben hat. Und dann konnte Gnade so etwas Wunderbares wirken. Ein anderes Beispiel ist Abraham. Abraham hat seine Schäfchen alle im Trocknen, alles in Ordnung. Dann spricht Gott zu ihm und Abraham geht darauf ein, verlässt alles. Alles, was er sich aufgebaut hat, alles, er verlässt das. Und er geht los, wohin denn? Weiß er gar nicht. Und er geht trotzdem. Er hat das nicht ausprobiert. Er geht mit allem, was er hat, ohne Wenn und Aber. Und die Geschichte von Abraham, die kennen wir. Nicht wirklich gut genug, aber wir kennen sie ein bisschen. Sogar als Abraham diesen Sohn, auf den er so lange gewartet hat, diese ganze Geschichte, sogar da, als Gott ihn einlädt, hör mal, und deinen Sohn hätte ich gern zurück, sagt Abraham, ist in Ordnung. Wusste ja nicht, dass dann dieser Widder da im Gestrüpp steckt. Und Abraham wird zum Vater des Glaubens. Nicht, weil Abraham ein großer, toller Mann war, athletisch, akademisch fit und weiß ich was sonst noch alles, sondern weil er ein Mann war, der seine 5 Brote und 2 Fische rückhaltlos abgegeben hat. Noch einen Mann möchte ich erwähnen, Moses. Moses, wunderbar ausgebildet, tolle Lehrer gehabt am Hof des Pharao, aber nicht so gut gelaufen, hat er den Israeliten, da, den Ägypter da erschlagen und jetzt macht er sich vom Acker und will einfach nur weg. Das ganze Ding ist nicht so gewesen, wie ich es vorgestellt hatte, also geht er jetzt in die Wüste und will in der Wüste nur eins, seine Ruhe haben. Und einfach in Ruhe die letzten Jahrzehnte seines Lebens leben. Und während er in der Wüste unterwegs ist, sein treuer Freund, an den er sich halten kann, ist Routine. Morgens aufstehen, die Schafe raus, tagüber draußen bleiben, abends die Schafe reintreiben, Füße hochlegen, weiß ich, was der isst und trinkt, schlafen legen, morgens aufstehen, die Schafe raus und so weiter und so fort. Und dann begegnet er, als er einmal dann die Schafe ein bisschen weiter treibt als sonst, begegnet er dem Herrn im brennenden Dornbusch. Und wenn wir das lesen, dann finden wir da einen Moses, der alles wollte, nur nicht das, wozu der Herr ihn einlud, weil Moses überzeugt war, dass er dazu überhaupt nicht fähig ist. An diesem Punkt in seinem Leben war Mose wohl eher halbdepressiv zurückgezogen in der Wüste, aber nicht der große, athletische, dynamische Prinz. Und deswegen erzählt er auch dann immer wieder mit verschiedenen Versuchen dem Herrn, warum er das nicht sein kann und wie er denn da jetzt nur raus möchte, sollte, müsste. Und doch passiert etwas an diesem brennenden Dornbusch, denn Mose steht auf von dem brennenden Dornbusch, geht nach Hause und sagt seiner Frau, hör mal, du, wir gehen zurück nach Ägypten. Bei diesem brennenden Dornbusch, ein ganz interessantes Element, ist, wo dann, ne, was aber, wenn der Pharao nicht hört, und dann sagt der Herr, Moses, was hältst du denn da in deiner Hand? Oh, sagt Mose, ich habe da so einen Hirtenstab, den habe ich halt immer. Und dann sagt er, schau mal, werf mal den Hirtenstab auf die Erde und wir kennen das alles mit der Schlange und so. Und dann ist das eben dieser selbe Stab, der dann später auch in das Wasser gehalten wird und das wird alles zu Blut und mit dem Roten Meer später. Und dieser Hirtenstab ist etwas, was Moses hat, unscheinbar. Klein, was kann man mit so einem blöden Hirtenstab machen? Aber das steht genauso da wie die 5 Brote und die 2 Fische bei unserem kleinen Jungen. Es gibt noch viel mehr Beispiele. David und Goliath, Petrus und dann ne, mit den Heiligen fangen wir gar nicht an. Das ist endlos. Aber das Element, das es alles möglich macht, ist immer dasselbe. Die 5 Brote und 2 Fische rückhaltlos freiwillig abgeben und sehen, was Gnade mit meiner Natur macht, mit mir. Schauen Sie, wir denken immer unser Leben ohne die Gnade. Wenn wir schauen auf unsere Berufung, und ich meine jetzt Berufung nicht als Berufswahl, ne, damals vor, weiß ich, 30 Jahren oder so, sondern ich meine hier Berufung als das, was der Herr von mir möchte, was der Herr mit mir möchte, in mir möchte, heute. Berufung als einen lebenden Prozess in unserer Nachfolge. Also schauen wir her und ne, was kannst du mit mir machen in mir und dann schauen wir auf uns und dann ist das so, als ob wir so schauen, wie der Junge dann seine 5 Brote genommen hätte, darauf schaut, Mensch, was kann ich mit den 5 Broten Gutes tun, also 5000 Leute, na gut, mindestens 10 Leute kann ich damit füttern, geht dahin, verteilt seine 5 Brote und wunderbar hat das Gutes getan. Das heißt, wir schauen immer nur auf das, was wir gelernt haben, was unsere Fähigkeiten sind, was wir uns vorstellen können, was wir uns nicht vorstellen können. Und das ist immer so ein Denken ohne Gnade. Wir können uns immer nicht vorstellen, dass mit dem bisschen, das wir haben, mit unserer Unfähigkeit, mit unseren Begrenzungen, Jesus wirklich etwas so Großartiges tun könnte, wie 5000 Leute füttern. Diese Wirklichkeit, dieses Element der Gnade haben wir nicht ansatzweise auf dem Zettel. Wie diese Gnade uns wirklich verändern kann und wie wirklich der Herr Großes tun kann, gerade mit kleinen Leuten. So ein Satz ist, der Herr beruft nicht die Fähigen, der Herr befähigt die Berufenen. Genau das erfährt ja dieser kleine Junge. Der kleine Junge hatte eben nicht eine fahrbare Bäckerei auf dem LKW und sagt, Leute, ich helfe euch hier. Der Junge hatte ganz wenig, 5 Brote und sagt, Jesus, wenn du sie mir gibst, ganz, dann machen wir damit Unglaubliches. Und dann tun wir damit etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst, dass das mit dir, in dir und durch dich geschehen könnte. Schauen Sie, wenn Sie jetzt zuhören und wenn Sie aus dem Haus gehen, immer einen Rollator brauchen, sagen, ja wunderbar, ne, die Berufung und Großes tun, ja wenn ich nur laufen könnte. Natürlich wäre das schön, wenn Sie laufen könnten, aber der Herr kann mit Ihren 5 Broten 5000 Leute füttern. Der Herr kann mit Ihnen wirklich Großes tun. Etwas, was Sie sich gar nicht vorstellen können, weil Gnade dazu kommt. Wenn Sie einer von denen, die man so einfache Menschen nennt, eben nicht mit Doktor und sonst irgendwelchen großen Ausbildungen, ja, wenn ich so schlau wäre wie, nein, Ihre 5 Brote. Eben genau das, was wir für zu gering halten, für zu unfähig. Das, was wir für so klein halten wie 5 Brote für 5000 Leute. Genau das Wenige. Danach sucht der Herr. Das ist das, wo wir gelesen haben, er selbst wusste, was er tun wollte, was er tun möchte. Ist das Kleine, was wir haben, zu empfangen, und mit hineinzunehmen in seine Gnade und dann etwas Großes damit tun. oder wenn sie krank sind, dann können sie nicht nur ihre Krankheit aufopfern. Und auch wenn sie sich gar nicht vorstellen können, was denn der Herr mit mir Krankem eventuell noch tun könnte, geben sie einfach die 5 Brote und 2 Fische, die sie haben, dem Herrn. Und schauen sie, was er damit tut. Gnade ist doch nicht weit weg. Gnade ist nicht ein Gedanke, ein Konzept, sondern Gnade ist eine mächtige, eine liebende Wirklichkeit. Und sie ist in greifbarer Nähe. Sie möchte unser Leben verwandeln, gestalten, wenn wir sie lassen. Wenn wir das nächste Mal in einer Eucharistiefeier sind, dann werden wir nicht weiter so rausgehen, wie wir reingekommen sind. So veränderungsresistent. Das sind die Leute, die zu dieser Menge gehören. Nein, wir wollen dieser kleine Junge sein. Wir wollen in die Eucharistie reingehen, unsere 5 Brote und zwar das, was ich bin, mein Kleines, mein Weniges, mit meinen Beschränkungen, mit meinem Rollator, mit meinen Krankheiten, mit was auch immer. Und wir geben all das dem Herrn, so wie der kleine Junge seine 5 Brote. Wir wollen eben nicht länger das behalten, was ich bin und was ich habe, und dann, wie man so schön sagt, das Beste daraus machen. Nein, das, was ich bin und habe, das wollen wir geben. Wir wollen das dem Herrn geben, wie dieser kleine Junge. Schauen Sie, manchmal stehen wir heute und sagen, oh, die Kirche, so viele Probleme, ein Riesenproblem, wie sollen wir das lösen? So wie die Jünger damals standen vor diesen 5000 Leuten. Ich habe keine Ahnung, wie das gelöst wird. Aber was ich tun kann, ich kann meine 5 Brote und meine 2 Fische geben. Denn schauen Sie, wenn ich in die Kirche gehe und wenn ich dem Herrn nachfolge, dann tue ich das ja nicht nur für mich, sondern ich tue das ja auch, um ihm zu dienen und meinen Brüdern und Schwestern zu dienen. Auch darum gebe ich diese 5 Brote und diese 2 Fische. Und wenn ich das ernst mache, wenn ich nicht 4 Brote, 5 Brote, wenn ich meine 5 Brote mal gebe, wenn ich das ernst mache, dann wird der Herr mir entgegenkommen. Der Herr wird mich verwandeln. Gnade wird mein Leben gestalten. Der Herr wird Türen öffnen. Er kennt meine Situation. Er weiß, was meine 5 Brote sind. Er weiß, was ich kann und nicht kann. Und er weiß, und nur er weiß, was seine Gnade daraus machen kann. Und wenn er mich dann einlädt, den ersten Schritt zu machen, dann liegt es an mir, auch glaubend und in Gehorsam diesen Schritt zu gehen. Wenn ich diesen Schritt nicht gehe, dann wird er mich nicht einladen, den zweiten Schritt zu gehen. Er wird warten, bis ich den ersten gehe. Der Herr möchte so gerne mit seiner Gnade meine Natur, was ich bin, was ich habe, vollenden. Er möchte das zum Leuchten bringen, egal ob mein Gesicht Falten hat oder nicht. Was Gnade in unserem Leben, was Gnade durch uns wirklich tun kann, ich glaube, das können wir uns eigentlich gar nicht wirklich vorstellen.
Vielen Dank, Herr Papenkort, liebe Hörerinnen und Hörer, und wir hören etwas Musik. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, was ich bin und habe, wie Gnade mein Leben gestalten kann. Und ich begrüße als erste Hörerin die Frau Lang. Hallo, grüß Sie Gott.
Hallo. Ja, grüß Gott, Herr Papenkort. Mein Name ist Lang. Und Ihr Vortrag hat mich sehr berührt und mir aus der Seele gesprochen. Es ist so, ich bin seit 2 Jahren jetzt schon schwerst depressiv und habe damit auch mein ganzes Leben gekämpft. Und ich weiß, es ist mir alles so als wenn es für mich, als wenn sie das für mich gesprochen hätten, ja. Aber das mit der Gnade, sich ganz in die Gnade Gottes fallen zu lassen, das ist einfach so schwer in so einem Zustand, wie ich bin. Was würden Sie mir da raten?
Oh, Frau Lang, ich wäre so gerne ein Spezialist, aber ich bin keiner. Aber Frau Lang, auch wenn das nicht 5 Brote sind, sondern nur ein kleines Stück Brot, selbst dann funktioniert das. Also man muss jetzt nicht eine bestimmte Menge haben. Das kommt nicht darauf an, wie klein das ist oder wie groß das ist, was ich jetzt Jesus gebe. Auch wenn das winzig ist. Der einzige Punkt ist das, was ich sehen kann, das, was ich möchte, dass ich das gebe. In meinem ganzen, ne, sage ich, in meiner ganzen Situation, auch wenn ich jetzt in großer Depression bin, wenn ich einen Moment habe, wo ich das kann, wo ich sage, Jesus, das, was ich bin und habe, das kann ich dir schenken. Das eine, was sie vielleicht bitte nicht tun, dass sie denken, dass das oder die Situation, in der sie sind, jetzt Jesus wirklich gar nicht gebrauchen kann. Dass das jetzt wirklich zu klein ist oder wirklich zu funktional oder wie auch immer. Nein, das, Jesus weist eben nichts, weist niemanden zurück. Das Einzige, was er eben sucht, ist, dass wir ihm das, und wenn es auch nur ein kleines Stück Brot ist, wenn wir es ihm lassen, so gut wir das können, das ist ja nicht eine bestimmte Fähigkeit, es ist eine Herzensbewegung im Grunde, das ist nicht wie ein Zauberspruch, ein bestimmtes Gebet, das man beten muss, sondern das ist, dass ich so gut ich kann, mein Herz ihm schenke.
Mhm.
Verstehen Sie, was er dann, auch ja, wenn wir uns das gar nicht vorstellen können, wie er denn in meinem Leben und durch mein Leben wirklich was tun könnte, dann ist unser Problem unsere Vorstellungskraft, von mir aus. Aber er kann das. Und es ist nichts zu klein, zu gering, zu grau, zu irgendwas.
Ja, ich versuche auch immer, Jesus in mein Herz zu lassen, aber durch den Heiligen Geist. Aber es ist so schwer, also es ist wirklich schwer. Und in so einem Zustand ist es noch schwerer.
Ja, das, Frau Lang, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann nicht sagen, ja, ich weiß, weil nein, weiß ich nicht. Aber wenn Sie jetzt schon die ganze Zeit am Radio sitzen und eine Stunde so einen frommen Vortrag anhören und wenn Sie dann anrufen und sagen, das hat mich aber berührt, schauen Sie, das ist hoffentlich jetzt nicht die Worte von Herrn Papenkurt und die Stimme, sondern das, was Sie berührt in Ihrem Herzen, ist tatsächlich der Herr selber. Er ist wirklich da. Dass Sie diese Worte zulassen, dass Sie sagen, das hat mich berührt, das zeigt seine Gegenwart. Das zeigt, dass er in Ihrem Herzen so anwesend sein darf, weil sie ihn so anwesend sein lassen, dass er sich so in ihrem Leben bemerkbar machen kann. Ob er das jetzt jeden Tag gleich und so, das ist, aber er ist wirklich da. Wir nehmen diese Gegenwart des Herrn manchmal für zu gering, zu klein, zu unwichtig. Er ist wirklich da, denn sonst wäre das, was Sie jetzt in der letzten Stunde erlebt haben, das hätte sonst gar nicht stattgefunden. Der Herr ist Ihrem Herzen näher, als Sie denken.
Vielen Dank, Frau Lang, für Ihren Anruf und für Ihren Impuls, der ja auch ein Zeugnis gewesen ist. Ganz herzlichen Dank und Gottes Segen für Sie. Jetzt begrüße ich den Herrn Hartmann aus München. Hallo, grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Papenkurt. Im Religionsunterricht als Kind hat man gelernt, dass die Brotvermehrung ein Zauberakt Gottes war. Aus 5 Broten und einem Fisch wurden 5000 Brote und Fische. Und alle wurden satt und wir Kinder haben gestaunt und waren ganz begeistert und so. Und dann habe ich vor Jahren im Münchner Dom vom Weihbischof Engelbert Ziebler gehört, man darf sich das nicht so vorstellen als Wunder. Plötzlich waren dann so viele tausend Fische da und Brote, sondern es war lediglich ein Akt der Abgabe. Das heißt also, die Leute haben geteilt. Diese 4000 Fische, die, 4000 Menschen, die haben ihre Fische und Brote geteilt an andere, die es nicht hatten. Und so wurden dann letzten Endes alle satt und sogar noch wurde noch Brot und Fische eingesammelt, die übrig geblieben sind. Also das war die eigentliche Gnade.
Aha.
Okay. Was meinen Sie dazu?
Herr Hartmann, ich bin kein Bischof, ne, Weihbischof. Ich bin nur ein einfacher Schreiner. Aber dieses berühmte Kapitel, Johannes 6, da ist diese Brotvermehrung, da ist noch viel. Am Ende von dem Kapitel sagen, laufen da alle weg. Und dann ist die berühmte Frage, wie gesagt, wollt ihr auch gehen? Ne? Weil da irgendwas gelaufen ist, was für die meisten zu viel war. Nach dieser Brotvermehrung sagt Jesus all diese Sachen, ne? Wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, diese ganzen Geschichten. Also, ich sag mal so, wenn das jetzt einfach nur so eine Sozialnummer gewesen wäre, ne? Wir sind alle nett zueinander und verteilen unsere Brote untereinander. Ich weiß nicht, ob man das dann alles hätte so aufschreiben müssen, weil warum jetzt so wichtig? Ja? Es gab eine Zeit, da war die Auslegung, die Sichtweise aus Evangelium halt so sehr, weiß ich, so sozialmäßig. Ne? Wir sind alle irgendwie ein bisschen nett zueinander. Und das ist sicherlich auch gut, dass wir nett zueinander sind. Bitte nicht falsch verstehen. Aber.
Ja, aber so eine Auslegung reißt ja keinen vom Hocker, oder?
Naja, gut, aber es geht ja darum, ob sie wahr ist oder nicht. Ja. Aber schauen Sie, wenn ich. Also, die Eucharistie ist auf jeden Fall jedes Mal ein Wunder. Es sei denn, ich verstehe die Eucharistie nur als, wir erinnern uns an irgendetwas. Aber unsere Kirche sagt, dass in der Eucharistie das Kreuz Jesu wirklich gegenwärtig wird und all die Sachen über Eucharistie, das ist schon ein großes Wunder. Ich bin überzeugt, als einfacher Schreiner, dass, wie auch immer ich mir das vorstelle, aber tatsächlich da ein Wunder geschehen ist. Ich kann mich anstrengen und versuchen, die Evangelien alle so zu lesen, dass ich irgendwie versuche, alles, was wie ein Wunder aussieht, irgendwie zu erklären, dass es kein Wunder mehr ist.
Warum sollte man denn dem Herrn nicht zutrauen, dass er 5000 speisen kann oder dass er Tote erweckt oder Menschen heilt? Ne?
Ja, nein, das ist schon richtig. Aber ich meine, das ist schon, wie der Hartmann sagt, das ist schon in vielen Teilen der Kirche tatsächlich so unterwegs. Aber schauen Sie, die Wunder passieren ja nicht nur in Fatima, Lourdes, Medjugorje und Guadalupe. Ja, diese Gnade ist wirklich etwas, das wirklich in mir etwas gestaltet, wirklich Unform. Das ist ja nicht nur einfach so ein intellektuelles Gedankenspiel oder, also ich weiß nicht, wie ich das noch anders sagen möchte, aber das ist nicht von ungefähr, dass wir die Sakramente nie gegenstandslos feiern. Da ist immer etwas da. Da ist immer eben dieses, ne, dieser Spruch von Thomas von Aquin, Gnade vollendet die Natur. Und dann steht an anderer Stelle und setzt diese Natur voraus. Ja, aber das ist nicht so einfach jetzt, oh Leute, ich meine, das kann auch irgendeine politische Partei sagen, Leute, wir teilen jetzt das Brot. Und wenn ich genügend Leute erreiche, mache ich einen Flashmob auf dem weiß ich was Platz und wir teilen alle Brot miteinander. Aber ich denke, hier ist wesentlich, wesentlich mehr unterwegs. Und meine persönliche Meinung ist, da wurden 5000 Leute gefüttert. Und das war tatsächlich ein Wunder. Es gibt Leute, die tatsächlich so eine Nahrungsvermehrung nach Gebet wirklich erleben. Nicht in dem Maße, aber doch schon auch.
Frau Pluschke, wir sind gespannt auf Ihre Frage.
Ich grüße Herr Papenkorn. Also bei Ihrem Vortrag ist mir jetzt der Gedanke gekommen. Ich habe mich immer geärgert, wenn ich im Evangelium gehört habe, der hat, dem wird gegeben. Und der nicht hat, dem wird das noch genommen, was er hat. Und bei Ihrem Vortrag ist mir ganz klar geworden, mein bisschen Glaube, den ich habe, also ich bemühe mich und ich möchte gern glauben, aber immer gelingt's nicht. Aber wenn ich mit dem bisschen komme, dann gehe ich bereichert wieder weg. Und das hat mir ganz einfach Ihr Vortrag jetzt gesagt. Ich habe nicht viel zu geben. Aber wenn ich mit dem bisschen komme, kann was draus werden. Wenn ich so habe ich das verstanden.
Okay. Frau Pruschke, Ihr Glaube, ne? Wunderbar, der Glaube ist immer zu klein. Meiner auch. Aber das, was wir geben in diesen 5 Broten, ist nicht nur unser Glaube. Was wir geben in den 5 Broten, ist uns selbst. Was wir auf dem Altar darbringen mit der Eucharistie, sind wir selbst. Das heißt, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere Fähigkeiten, unsere Fähigkeiten, die wir nicht haben, all das, was unseres ist, ne, mein, weiß ich, mein Auto und meine Lederjacke und weiß ich was noch, alles, uns selbst, dazu gehört unsere Geschichte, unsere Zukunft, dazu gehört unser Tun, dazu gehören unsere Vorlieben, alles, uns selbst.
Herr Pappenkorb, ja. Jetzt haben wir noch eine Hörerin in der Leitung. Bitte schön, Sie sind dran.
Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diesen wunderbaren Vortrag, der mich wirklich sehr ermutigt hat, meine 5 Brote, meine 2 Fische auch Jesus zu geben.
Ja, wunderbar.
Der einfach Mut macht dazu, einfach auch, wo mir klar geworden ist, wenn es noch so klein ist, was ich zu geben habe. Ich hoffe sehr, dass wenn ich jetzt nicht den Mut hätte, gleich alle 5 zu geben, sondern nur 4, ich hoffe nicht, dass ich es tun würde. Ich hoffe, dass ich alle 5 geben würde. Ja. Aber ich hoffe auch, wenn ich nicht die Kraft hätte, dass Jesus die 4 Brote nimmt und da auch Großes draus tut. Aber ich wünsche mir, dass ich alle 5 gebe und auch die 2 Fische. Ja, also ich bin sehr dankbar dafür. Es macht Mut und ich möchte auch, ich würde gerne der ersten Hörerin noch was sagen. Ich bin auch durch schwere Krankheit in eine Depression gerutscht und lang durchs tiefe Tal gegangen, aber habe dann durch Ermutigung anderer auch versucht, wieder mein Herz ganz aufzumachen und alles Jesus zu geben, sodass er anpacken kann, und habe auch durch Heilungsexerzitien hat Jesus so an mir gewirkt, dass ich jetzt so weit bin, dass ich auch anders, was noch kommt, was schwer ist, annehmen kann und Freude im Herzen habe. Ich möchte einfach der Frau Mut machen, wenn man es Jesus ganz anvertraut, Jesus kann es. Jesus kann alles verwandeln, was noch so dunkel und tief ist. Man muss einfach ganz auf ihn vertrauen und dann schenkt Jesus auch seine Gnade.
Toll, welche Gnaden Sie erfahren haben.
Ja, ich möchte einfach der Frau auch Mut machen und allen, die im dunklen Tal sind, ich war da auch drin. Und ja, aber Gott führt und leitet und gibt Kraft.
Mhm. Herr Pappenkort, ich glaube, das lasse ich einfach mal als Schlusswort stehen von der Hörerin. Gott gibt Kraft und dass es auch Gnade ist, dass wir den Mut haben, 5 Brote und 2 Fische zu geben und nicht nur 4 und 1, oder? Auch das ist die Gnade.
Ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht da als Oberradikal auftreten, aber der große Punkt von dem kleinen Jungen ist eben, dass er hat nicht diese Sicherheitsreißleine eingebaut. Er hat nicht gesagt, hör mal, ich gebe dir mal 4, ist schon mal richtig viel, fühlt sich auch ziemlich großzügig dabei, aber falls das nicht so funktioniert, wie ich mir es gedacht habe, habe ich noch mein Sicherheitsbrot hier. Und das funktioniert nicht. Das lässt der Herr mit sich nicht machen. Das böse Wort dafür ist, wir versuchen den Herrn. Mhm. Wir probieren ihn aus. Und das funktioniert nie. Das ist dieses, weil, warum sollte ich etwas von ihm zurückhalten? Wir kennen den Herrn ja schon viel besser als die Leute damals. Der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe und all diese Sprüche. Warum sollte ich denn von ihm, der alles gibt, etwas zurückhalten?
Herr Pappenkort, wo sind Sie denn so in den nächsten 2, 3, 4 Wochen? Wo kann man Sie denn richtig sehen und hören und Sie löchern mit Fragen?
Löcher? man kann es sehen, morgen sind wir gleich in Freising.
Okay.
Wochenendkurs, neues Leben. Und dann am 2. Oktober, das ist ein bisschen länger, von 2. bis zum 5. Oktober, richtig gut, sind wir in Paderborn. Das ist nicht an der Nordsee, das ist in Westfalen.
Da sind Sie zu Hause.
Ja, ne? Da geht es um Jesus in den vier Evangelien. Ein richtig toller Kurs, der macht mir sehr viel Freude. Und dann gehen wir wieder nach Bayern, nach Rosenheim, vom 10. bis 12. Oktober. Dann gibt es einen Emmaus-Kurs. Und ein bisschen später, vom 7. bis 9. November, sind wir in Kloster Brandenburg, ein wunderbares Haus.
Das ist aber nicht in Brandenburg, sondern
Nein.
an der Iller.
Ja, genau, ist bei Ulm, so ein bisschen südlich von Ulm.
Genau.
Also ein wunderbares Haus und da gibt es auch den Emmaus-Kurs. Und dann ist das Jahr schon fast zu Ende, dann gehen wir noch einmal nach Kloster Waghäusel. Ich denke, einige Hörer kennen Kloster Waghäusel, da gibt es oft die Heilige Messe und dann, also im Radio übertragen. Da sind wir vom 14. bis 16. November. Da ist ein Kurs, den gibt es nicht so oft in Deutschland, der heißt Erlösungsgeschichte. Der ist wirklich toll. Und das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist dann vom 23. bis 25. Januar, sind wir schon nächsten Jahr.
Also das heißt, es gibt wirklich zahlreiche Gelegenheiten, ja, richtig sich die volle Packung Michael Papenkort zu geben und wirklich auch das Wort Gottes zu hören und ja.
Ja, nicht den Herrn, nicht den Michael Papenkort, Herr Müller.
Ich weiß, Herr Papenkort.
Das geht doch um die Begegnung mit dem Herrn, weil, ne?
Wer jetzt natürlich nicht mitschreiben konnte, dem sei empfohlen, auf die Website vom Institut für Weltevangelisierung zu gehen. Das ist ein ganz einfacher Name, www.neueva.de. Neueva zusammengeschrieben. Herr Papenkort, vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns in der Sendung waren, dass Sie uns das Wort Gottes ja eröffnet haben. Und ganz vielen herzlichen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben und die uns wirklich haben teilhaben lassen, ja, an dem, was Sie erlebt haben und auch wie das Wort Gottes Sie verwandelt hat. Ganz herzlichen Dank dafür und für den Mut, dieses Zeugnis zu geben. Danke, Herr Papenkort.
Danke, Herr Müller.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung in voller Länge hören möchten und jetzt zu spät eingeschaltet haben, dann können Sie eine Aufzeichnung dieser Sendung im Nachtprogramm von Radio Horeb hören. Das wird ab 22 Uhr heute ausgestrahlt. Oder eine Aufzeichnung dieser Sendung als CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter der Rufnummer 08328 921120. Dort können Sie kostenlos eine CD für sich bestellen oder mehrere, dass Sie sie auch weitergeben. Oder Sie laden sich diese Sendungen runter von der Website von Radio Horeb unter www.horeb.org. Gehen Sie einfach in das Tagesprogramm zur jeweiligen Sendung und da führt Sie der Knopf dann schon weiter. Unser Hörerservice, den Sie auch fragen können, falls Sie jetzt die Internetadresse von der ICPE-Mission nicht so schnell notieren konnten, die Nummer vom Hörerservice, die finden Sie auf jedem der ausgelegten Programme von Radio Horeb unter der 08328 921 110 können Sie die Kollegen und Kolleginnen auch telefonisch erreichen. Wie gesagt, die Nummer, die finden Sie in jedem der Programme, die in einschlägigen Kirchen ausliegen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen allen Gottes Segen und eine schöne Woche.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.